Liebe Fugis, es ist Samstag, der 21. Juni 2025. Fugengold ist wieder da, Marc ist wieder in voller Stärke da, ich bin da und wir haben euch vier Themen mitgebracht. Marc, was hast du den Fugis mitgebracht?
Ich habe uns eine Debatte mitgebracht, nämlich zum Ende der Magie. Es geht um J.K. Rowling, ihre Aussagen und vielleicht das Ende von Hogwarts Erbe. Und ich habe ein Medienthema mitgebracht, eine Sterbe-Kleinanzeige. Es geht um die Zukunft von Lokalzeitungen. Was hast du dabei?
Bei mir geht es um queere Sichtbarkeit und das Verbot für queere Mitarbeitende des Bundestages, nicht als Gruppe beim Berliner CSD sichtbar mitlaufen zu dürfen. Und zum anderen habe ich den neuen Roman von Ocean Vuong, Der Kaiser der Freude, mitgebracht.
Fugengold, das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Ja, liebe Fugis, das aktuelle Thema diese Woche ist die queere Sichtbarkeit. Bundestagsgruppe darf nicht zum CSD. Ich habe einen Kommentar von Jens Balzer bei Radio 1 zu dem Thema gehört, auf das wir uns ein bisschen beziehen und das Thema da ausgehend diskutieren wollen.
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
Erstmals ist es nämlich so, dass queere Mitarbeitende des Bundestages nicht als Gruppe beim Berliner CSD mitlaufen dürfen. Das ist das sogenannte Regenbogennetzwerk. Die Bundestagsverwaltung begründet dies mit der Neutralitätspflicht und verweist darauf, dass die Teilnahme außerhalb des Dienstes möglich sei. Finde ich sehr gnädig von der Bundestagsverwaltung. Wahnsinnig nett. Die Bundestagsverwaltung als solche, insbesondere aufgrund der gebotenen Neutralitätspflicht, nimmt nicht an politischen Demonstrationen und öffentlichen Veranstaltungen teil, so ein Sprecher der Verwaltung. Diese Absage stößt zu Recht auf breite Kritik, sowohl aus der Politik, also etwa von SPD, Grünen, dem queeren Netzwerk in der CDU und von Linken, als auch von Organisationen wie dem Berliner CSD und der queeren Community selbst. Viele sehen darin eine politische Botschaft gegen Sichtbarkeit und gegen die Grundrechte queerer Menschen, gerade im Pride Month. Interessant ist, dass das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend wird dagegen mit einem eigenen Wagen beim CSD vertreten sein. Ministerin Karin Prien von der CDU sagte der Taz im Gespräch, der Wagen sei, Zitat, ein wichtiges Zeichen für die Anerkennung und den Respekt vor der Vielfalt in unserer Gesellschaft, gerade angesichts zunehmender Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität weltweit und leider auch in Deutschland. Zitat Ende. Ein wichtiges Zeichen sozusagen aus der CDU selbst gegen eine Entscheidung, die vor allem von der CDU getragen wird. Die Diskussion zeigt, wie wichtig öffentliche Zeichen für Vielfalt und Solidarität sind, besonders in Zeiten zunehmender Diskriminierung, die wir natürlich nicht nur in Deutschland, sondern weltweit gerade erleben gegen die queere Community. Wir haben internationale Rückschritte und die massive Lebensbedrohung queerer Menschen weltweit. Die Taz berichtet, der Verein Berliner CSD kritisiert die Entscheidung der Bundestagsverwaltung scharf. Sie sei, Zitat, eine aktive politische Absage an queere Sichtbarkeit, so der Vorstand. Da die Absage in den Pride Month falle, käme sie, Zitat, einer bewussten Entscheidung gegen die Community gleich. In Radio 1 hat es Jens Balzer sehr pointiert und sehr klar formuliert. Ich möchte hier zwei Zitate von Jens Balzer bringen. Eine kleine Einordnung, dann würde ich gerne wissen, wie du zu dem Thema stehst. Jens Balzer sagt am 17. Juni in der Kommentarrubrik, Zitat Jens Balzer, die Entscheidung zeigt, dass die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, CDU, selbst nicht neutral ist, sondern sich auf die Seite derjenigen stellt, die einen Kulturkampf gegen die Sichtbarkeit und Sicherheit queerer Menschen führen. Und das mit immer brutaleren Mitteln. Dieses Verhalten ist eine Schande. Zitat Ende. Und es geht weiter, dass Balzer sagt, Zitat, es geht um das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und um den Schutz aller Menschen, egal welchen Geschlechts oder sexuellen Orientierung, vor Diskriminierung. Hier kann man nun wirklich erwarten, dass die Bundestagspräsidentin und ihre Verwaltung sich dazu bekennen. Ich möchte fast sagen, es ist ihre verdammte Pflicht. So, Zitat Ende. Natürlich geht damit einher, dass auch verboten worden ist, die Regenbogenfahne am Bundestag zu hissen, weil, und dann musste mich, Entschuldigung, dass ich jetzt persönlich werde, fast übergeben, weil das natürlich alles in unserer deutschen Fahne enthalten ist. Und das, dann denke ich gerade, dass die ganzen Demonstrantinnen, die diese Deutschland-Strumpfmasken sich überziehen und so weiter, natürlich, ist es enthalten. Und das ist natürlich, das Mindset wird auch übergeben, wenn man sich so eine Strumpfmaske überzieht. Naja, und die Bedenken, neben aller Kritik, die ich schon formuliert habe, aus den Quellen, ist natürlich für mich ein markanter Punkt. Und das ist der politische Konservatismus, der sich hier zeigt. Und hier versuchen viele Vertreterinnen der CDU, nämlich auf einer, eigentlich auf der Spur der AfD, nur mit einer vermeintlich gemäßigteren Form, in gleichen Gewässern zu schwinden. Hier wird nicht offen gehetzt gegen die queere Community, vermeintlich, sondern es wird gesagt, nein, wir können aus Neutralitätspflicht und irgendwelchen bürokratischen Bullshit-Gründen, kann man sagen, nein, das darf nicht stattfinden. Aber im Endeffekt bedient man ein Programm, dass man sagt, naja, queere Menschen, klar sind die da, die werden auch akzeptiert und so weiter, aber eine besondere Sichtbarkeit, nee, komm, das muss ja nicht sein, wir sind ja so eine offene, demokratische, tolerante Gesellschaft. Und der politische Konservatismus ist für mich immer der Anfang vom Ende der Freiheit. Und das zeigt sich an dieser Entscheidung für mich mustergültig. Man fährt AfD-Programm und denkt nur, man ist ein bisschen demokratisch dabei, um dieses Klientel abzuholen und dieses Klientel nicht vor den Kopf zu stoßen, um damit politisch die AfD, wie man immer sagt, zu stellen und irrelevant zu machen. Aber wenn man sozusagen mit einem AfD-Leitprogramm fährt und queere Sichtbarkeit verhindert, nur nicht sagt, dass sie nicht zur Gesellschaft gehören, dann ist es genau das Gleiche, eben nur von einer anderen Seite her, aber es gehört zusammen.
Na gut, schauen Sie. Ich bin voll bei dir, Markus. Dem gibt es gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich fand, also dem Artikel pflichte ich bei, deiner Einschätzung dazu komplett auch. Die Begründung stinkt und hinkt, will ich sagen. Also wo ist denn, der CSD hat, ja, hat eine politische Dimension, hat aber erstmal ganz, ganz viele andere Dimensionen, die nicht direkt auch eine politische Agenda sind. Das hat erstmal so, also welche Aussagen teilt man denn nicht? Sichtbarkeit, Gleichberechtigung, gegen Diskriminierung zu sein, das sind erstmal so, weiß nicht, so Grundgesetzstandards oder so demokratische Standards. Also ich weiß nicht, was es da nicht zu teilen gibt. Und es ist genauso, wie du sagst, es ist irgendwie in der Light-Version eine anti-queere, anti-woke Klientelpolitik, die jetzt natürlich durch die Blume irgendwie gut formuliert werden kann. Rechtskonservativ bis AfD-Programm light, es ist scheußlich. Ich bin voll bei dir.
Ja, du musst auch sehen, die Geschichte der Diskriminierung, der Marginalisierung, der Verfolgung der queeren Community über Jahrzehnte hinweg in Deutschland, aber auch weltweit. Die Politik, die gerade in den USA sehr offen gegen die queere Community unter der Trump-Administration geführt wird. All das sind doch Zeichen, ja, laut sein, sichtbar sein, ja, da sein, gestützt werden und so weiter. Das sind die politischen Pflichten einer Demokratie dieser Zeit. Und wenn die verhindert werden, sozusagen, dass staatliche Organe durch die vermeintliche Neutralitätspflicht sich dieser Verantwortung entziehen, dann stimme ich Jens Balzer vollkommen zu, dass es eine Schande ist, sich so zu verhalten. Marc, was hast du uns mitgebracht als nächstes Thema?
Tja, wir bleiben leider bei lauten Stimmen gegen Queerness, gegen alternative Lebenskonzepte. Und zwar schauen wir uns einen Artikel aus der Welt an, wo es um die Harry Potter Autorin J.K. Rowling geht.
Wo Perspektiven aufeinandertreffen. Debatten.
Ein Weltartikel vom 18.06. von Elmar Krekeler, überschrieben J.K. Rowling-Serie, warum man sich um den neuen Harry Potter Sorgen machen muss. Ich fasse den Artikel kurz zusammen. Der Weltartikel warnt vor der neuen Harry Potter-Serie, deren Entwicklung im erheblichen Konflikt zur Person J.K. Rowling steht, die Autorin, Erfinderin, Creatorin von dem ganzen Harry Potter-Universum. Er bezieht sich auf Bedenken von Fans und Kritikern, die sich fragen, ob ein neues adaptives Format angesichts Rowlings umstrittener Kommentare zu Transrechten noch akzeptabel ist. Es geht um eine mediale Debatte, die sich um diese Frage dreht, ob und wie weit man in die Welt von Hogwarts eigentlich eingreifen kann, neu erzählen kann, ohne so eine Kontroverse neu aufleben zu lassen. Gleichzeitig stellt der Text natürlich den ungeheuren Popularitätsschub in Aussicht, den diese Serie auslösen wird, und ruft zur kritischen Reflexion auf. Fugis, Markus, ich muss mich enttäuschen, ich werde jetzt nicht den Nerd-Talk zu Harry Potter machen. Es geht mir überhaupt nicht um diese neue Serie, sondern ich will drauf schauen, was ist eigentlich mit Menschen in der Öffentlichkeit, einflussreichen, machtvollen, reichen, berühmten Menschen, die ihre Haltung in der Form propagieren und vor sich hertragen. Ein paar Fakten zu Autorin J.K. Rowling und Harry Potter. Jahrgang 65 in England geboren ist Rowling und hatte die Idee, auf einer Zugfahrt zu diesem ersten Harry Potter Band. Der ist 1990, schon 1997 ist die Erstauflage erschienen. Paar Kennzahlen dazu, über 600 Millionen Bücher weltweit verkauft, in 85 Sprachen übersetzt. Die 7 Bände standen alle jahrelang auf der Bestsellerliste der New York Times. Und der kommerzielle Erfolg, die Bücher haben über 7 Milliarden US-Dollar generiert, die 8 Filme über 7 Milliarden US-Dollar, Franchise-Einnahmen 25 Milliarden. Und so ist Rowling eben die erste Autorin, die 1 Milliarde Dollar durch ihre Bücher verdient hat. So zumindest die üblichen Financial Times Quellen und ähnlich. Warum sind die Zahlen überhaupt wichtig? Also ihr Erfolg ist ja unbestritten. Aber genau so eine ökonomische Macht, so ein ökonomischer Apparat wird ja oft als so eine, gibt der Personengewicht, hat fast so eine segnende Kraft. Und so eine Person, die sich so ein einflussreiches Universum geschaffen hat wie Harry Potter, polarisiert dann in der öffentlichen Wahrnehmung. Und das hat natürlich in dem Fall für diese Adaption ein ganz, ganz hohes Gewicht, aber stößt natürlich auch Debatten an. Ich habe so ein bisschen zusammengefasst, so 4, 5 Stichpunkte, was denn so passiert ist, was J.K. Rowlings Aussagen waren. Sie äußert sich vor allen Dingen immer zu Trans-Themen. Es ging 2018 los. Im März 18 likte Rowling versehentlich angeblich einen Tweet, in dem Transfrauen als Männer im Kleid bezeichnet werden. Da hat sich ihre Sprecherin, ihr Sprecher dann noch dafür entschuldigt, das sei versehentlich gewesen. Im Dezember nächsten Jahr hat sie öffentlich Maya Forrestatter unterstützt öffentlich und hat gesagt, Transfrauen sind keine Frauen. Dann gab es im Juni 2020 Kritik an People Who Menstruate, an einem Trend, auch wieder um Transmenschen. Dann hat sie noch im gleichen Jahr ein Essay zu Transaktivismus geschrieben. Es gab 2025 eine Spende, eine sehr hohe Spende an Women, For Women Scotland heißt diese Initiative. Und da geht es darum, dass der Begriff Frau im Gesetz nur biologisches Geschlecht bedeuten darf. Und so weiter. Es gab immer wieder Vorfälle. Ich muss sie jetzt nicht alle wiederholen und aufzählen. Aber es ist klar, dass Rowling so ein klar gender-essentialistisches Weltbild hat und das auch extrem finanziell unterstützt, mit ihrer Meinung unterstützt, mit ihrer Person sich da reinhängt zumindest. Und sie auch regelmäßig darüber spricht. Sie ist nicht explizit transphobisch, aber ist extrem kritisch damit in ihren Aussagen, unterstützt eben durch Spenden entsprechende Sachen und so. Und das hat vor allen Dingen viele Kritik ausgelöst, auch in ihrem engsten Kreis. Zum Beispiel die Schauspieler aus dieser Serie, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Eddie Redmayne, haben sich ausdrücklich gegen sie positioniert und ihre Haltung. Und Rowlings Haltung selbst beeinflusst eben die Debatte durch die Spenden, die sie macht, durch ihre Öffentlichkeit. Und jetzt ist einfach die Frage, welche Haltung kann man dazu einnehmen? Was passiert da irgendwie? Weil sie steht natürlich stellvertretend, wir müssen nicht über Elon Musk sprechen oder andere, aber natürlich hat man mit der Öffentlichkeit, mit dem Geld einen bestimmten Einfluss und plötzlich wird der Diskurs geleitet von Menschen, die einfach nur in einem anderen Sektor vielleicht viel Wissen oder Erfolg haben, um zum Beispiel viel Macht oder Geld zu akkumulieren. Die problematischen Aspekte für mich sind einmal diese Autorität durch Prominenz. Also sie hat einen enormen Einfluss als globale Bestseller-Autorin, darf jetzt einfach ihre biologisch-deterministischen Geschlechtervorstellungen propagieren, hat eine riesen Audience dafür. Es wird bei ganz vielen Ländern von vielen Menschen rückschrittlich, transexkludierend empfunden und sorgt dafür einfach für so eine Spaltung. Das zweite ist, dass sie Diskurse vermischt, also auch inhaltlich, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, vermischt sie die Diskurse, ist überhaupt nicht trennscharf. Es gibt einmal so eine Sorge um den Schutz vor Gewaltopfern und das vermischt sie aber mit einer generellen, pauschalen Skepsis gegenüber Transpersonen. Das heißt, da zeichnet sie so ein Zerrbild nach, instrumentalisiert das, verkürzt das sozusagen. Und dann als letztes natürlich, wie der Artikel auch angefangen hat, wo bleibt denn jetzt da eigentlich Hogwarts? Nämlich inhaltlich. Das fand ich eine spannende Klammer, die auch der Artikel setzt. In Harry Potter, in diesen Werken geht es immer wieder um Identität, Akzeptanz, Außenseitertum, Empathie und das steht halt im krassen Gegensatz zu ihren Aussagen, die sie tätigt und zu dem, was sie da unterstützt. Und deswegen ist die Frage, wie führt man eigentlich diese Debatte ohne Dogma? Also die Kritik an Rowling ist jetzt ja nicht Ergebnis von einem Meinungsverbot, wie manche behaupten, sondern Ausdruck von einem notwendigen kulturellen Aushandlungsprozess. Wer gehört dazu? Wer darf sich äußern? Und wie gestalten wir Räume? Analog und digital und natürlich auch erzählerische, fantastische Räume. Und ich finde immer, prominente Stimmen tragen Verantwortung. Egal woher sie kommen, wenn sie sich die Plattform nehmen, wenn sie dieses Gewicht in ihrer Person sehen, legen und auch einfordern, dann haben sie die Verantwortung. Und wer so eine öffentliche Deutungshoheit besitzt, kann sie auf keinen Fall nutzen, um marginalisierte Gruppen weiter an den Rand zu drängen, weil Kultur ist eben kein Biologieskript. Das ist nichts Starres. Das müsste sie wissen als Fantasy-Autorin. Es ist lebendig, plural, Spiegel unserer Zeit. Und sie hat sich irgendwie entschieden, diesen Spiegel wegzulegen. Was schade ist, aber ich interessiere mich, Markus, was denkst du dazu?
Ja, das ist auf der einen Seite erstmal sehr unverantwortlich, weil es extrem verkürzt ist. Natürlich Meinungsfreiheit, ihre Meinung, ihre Position, ihre Haltung, die kann sie legitim kommunizieren. Darum geht es auch gar nicht. Es geht auch nicht um Cancel Culture oder all das, was dann wieder sofort herangeführt wird, sondern es geht einfach um eine, wenn ich mich als erfolgreichste Autorin der Welt präsentiere und mich öffentlich auseinandersetze mit genderpolitischen Themen, identitätspolitischen Themen, mit wichtigen Themen der Zeit, muss ich überlegen, in welcher Form ich das mache, wie präsentiere ich meine Meinung. Sie kann ihre Meinung präsentieren, auch wenn sie scheiße ist, also wenn sie einfach unmenschlich ist, wenn sie diskriminierend ist, ja, das darf sie, sie sollte es nicht, aber sie darf es, aber man sollte schon überlegen, dass man einen Raum für Differenz auflässt, einen Raum für den Diskurs auflässt und das, was sie macht, ist reine ideologische Hetze, ist ein Ausschluss, ist nicht nur unterkomplex, sondern ist überhaupt nicht auf einer intellektuellen Höhe der Zeit, wo man sagen kann, auch nicht in der intellektuellen, auch einer menschlichen Höhe der Zeit, wo man sagen muss, dass man allen Menschen und gerade auch vulnerablen Gruppen und so weiter mit äußerster Verantwortung, Empathie, Fürsorge und so weiter entgegentritt, einfach um Räume aufzumachen, um andere Lebensentwürfe, Haltungen, die dann nicht diskriminiert werden sollen als das andere oder etwas Komisches oder irgendwas Marginales, sondern als eben gleichberechtigt hinzugelassen werden. Und diese Räume sollte man nicht zumachen. Und sollte diese Räume davon auch nicht zumachen, den Leserinnen, weil natürlich haben Autorinnen, haben Medienpersönlichkeiten, Politikerinnen eine Deutungshoheit über die Wirklichkeit, die andere Menschen nicht haben und an dem man sich dann vielleicht orientiert und es ist vielleicht leichter, einfach selber nicht zu denken, weil meine Lieblingsautorin das so sagt, denke ich das auch so, weil Politikerin XY für mich denkt, denke ich auch so, weil irgendwelche ideologischen PlayerInnen so reden, rede ich auch so und das ist das Thema, immer wieder die Verantwortung von Medienpersönlichkeiten, die Verantwortung von Menschen, die Deutungshoheit über die Wirklichkeit besitzen, qua Geld, qua Macht, qua Einfluss, qua und so weiter. Und das finde ich so erschreckend dabei. Und es ist einfach nicht, das ist die eine Seite, die Verantwortungsseite, die Empathieseite, die Seite des Menschlichen, die Seite der Gleichberechtigung, der sozialen Gerechtigkeit. Die andere Seite ist einfach, dass diejenigen, die den vermeintlichen Gender-Wahn in Anführungsstrichen immer so kritisieren, überhaupt nicht verstanden haben, worüber sie reden. Das ist einfach intellektuell. Sag mal, wir brauchen doch, bevor du in einen Diskurs einsteigst, solltest du alle Positionen des Diskurses kennen, um dich dort hinein zu platzieren. Ich meine, das ist doch, Debatten mit der AfD über Gender, Debatten mit solchen Leuten über Gender, das ist einfach nur trist, weil da intellektuell das so weit entfernt ist. Man kann immer sagen, nein, auf die Diskurse lasse ich mich nicht ein, ich präsentiere nur meine Position, aber wenn man in der Öffentlichkeit spricht und in der Demokratie sich befindet, dann ist es sozusagen ein Angebot, was man macht. So, und dann gibt es andere. Und die muss man offen halten für einen kritischen Diskurs. Ja, und der kritische Diskurs muss nicht auf der Konsensecke enden, aber man muss Spannungen und Diversität aushalten. Wenn man das nicht tut, braucht man sich öffentlich nicht zu positionieren.
Sehe ich auch so. Markus, können wir vielleicht zu erfreulicheren Themen kommen?
Marc, ich weiß gar nicht, ob es erfreulicher ist, es ist aber eine Verbindung aus Schönheit und Schmerz. Ich bringe euch den neuen Roman von Ocean Vuong, Der Kaiser der Freude, mit.
Zwischen Fakten und Fiktionen. Bücher.
Seine Debütromanen auf Erden sind wir kurz grandios, machte den 1988 in Vietnam geborenen Lyriker Ocean Vuong zum Shootingstar der US-amerikanischen Literaturszene und mittlerweile auch weit darüber hinaus. Auch in seinem zweiten Roman, Der Kaiser der Freude, der in Deutschland im Mai erschienen ist, also in deutscher Übersetzung, verleiht er dem Leben auf der Nachtseite des amerikanischen Traums schillernden Glanz. Der Kaiser der Freude ist im Hansa Verlag erschienen und wurde von Ann-Christine Mittag und Nikolaus Stingel aus dem Englischen übersetzt. Der Roman spielt in New England, in einem vergessenen und vollkommen heruntergekommenen Kaff namens East Gladness. Und hier sind wir schon bei Namen, der Bedeutung von Namen im Werk von Ocean Vuong. Der Ortsname East Gladness, übersetzt bedeutet er Ostglück, symbolisiert die Hoffnung und die kleinen Momente des Glücks, die die Figuren trotz ihrer traumatischen Vergangenheit und des Leids im Roman finden. Er steht für den Versuch, in einer Welt voller Wunden dennoch Wege zum persönlichen Frieden, Verbundenheit und menschlicher Wärme zu entdecken. Osten wird in ganz unterschiedlichen Kulturen positiv konnotiert als Ort des Neuanfangs oder der Erleuchtung. Der Roman »Der Kaiser der Freude« ist eine für mich poetische Reflexion über Schmerz, Hoffnung und Menschlichkeit. Dieses heruntergekommene Kaff East Gladness, in dem es stattfindet, symbolisiert diese Welt, diese Poetik der Randständigkeit, die Poetik der Kaputtheit, die Poetik eines Ortes, der im Wandel vergessen wurde. Und erzählt von einer Welt, die gleichermaßen schmerzlich und zart ist. Hier wird das Leben oft an den Rand gedrängt, doch gerade darin offenbart sich eine Fülle kleiner Momente der Gnade. Gnade bedeutet, und das ist extrem wichtig für Ocean Vuong, Gnade ist sozusagen eine der wichtigsten Perspektiven in diesem Roman, bedeutet, dass Menschen einander mit Güte, Nachsicht und Mitgefühl begegnen. Vuong schildert Menschen am Rand der Gesellschaft, sie sind Geflüchtete, Traumatisierte, Suchende. Ihm gelingt es, ihre Geschichten mit einer Sprache einzufangen, die sowohl poetisch als auch extrem präzise ist. Seine Sprache verschweigt den Schmerz nicht, sie verwandelt ihn in sinnliche Bilder und offenbart dadurch eine tiefe Menschlichkeit. Die Figuren tragen Narben vergangener Kriege. Grazina, eine der beiden Hauptfiguren, floh 1944 von der Roten Armee aus Litauen und erlebte die Bombardierung Dresdens. Hai, die andere Hauptperson, wurde 14 Jahre nach dem Ende des Vietnamkrieges in Saigon geboren. Die Erschütterungen beider Kriege scheinen bis in die Gegenwart des Jahres 2009, das ist die Erzählzeit 2009, nachzuwirken, in dem der Roman spielt. Vuong betont im Interview mit der FAZ, ich zitiere Vuong, Grazina durchlebt die gleichen Traumata wie Hais vietnamesische Großmutter. Für den Menschen ist geopolitische Gewalt, die Erfahrung von Flucht und Migration die Norm. Zitat Ende. Der Roman beginnt an einem Punkt, an dem viele Geschichten enden würden. Das fand ich ganz faszinierend, nämlich bei einem Selbstmordversuch. Ein junger Mann namens Hai wandert bei Regen vor einem Haus herum. Er steht am Scheideweg zwischen Leben und Tod, bereit zum Sprung ins Wasser. Doch Grazina, 82, aus Litauen, zeigt ihm einen Weg auf. Auch im tiefsten Schmerz liegt eine Kraftquelle verborgen. Sie vermittelt Hai eine einfache Wahrheit. Das Leben besteht aus kleinen Zaubermomenten des Mutes und des Mitgefühls. Sei es durch einfache Gesten, wie das Zerkrümeln eines Brötchens oder durch ehrliche Worte. Statt den Moment des Scheiterns zu inszenieren, fokussiert Vuong auf das Gefühl des Überlebens, auf das fragile Hoffen und das unaufhörliche Weiterleben trotz aller Widrigkeiten. Diese Entscheidung macht den Roman zu einer poetischen Reflexion über Hoffnungslosigkeit und die kleinen Fluchten daraus. Szenen wie diese, also mit Grazina, zeigen, wie schwer es ist, im Angesicht von Trauma und Armut noch an das gute Leben zu glauben. Doch Vuong findet immer wieder Wege, Schönheit im Alltäglichen zu entdecken. Die Figuren sind geprägt von ihren Kriegserfahrungen und Verlusten. Grazina lebt immer wieder von dieser Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, von ihrer Flucht, von der Vertreibung, von der Heimatlosigkeit. Ihr Geist ist durch die Vergangenheit gekennzeichnet. Sie wacht in Fieberträumen auf, erinnert sich an diese Ereignisse wieder und wieder. Hai trägt die Narben eines Familientraumas aus dem Vietnamkrieg sowie seine eigenen Erfahrungen als junger Mann in den USA. Das ist auch ein postgenerationales Traumata, das hier verarbeitet wird. Vuong lässt diese Traumata nicht nur als Hintergrund existieren, sie durchdringen seine Figuren tiefgreifend. Was diesen Roman besonders macht für mich, ist seine Fähigkeit, das Alltägliche mit fast schon einer lyrischen Wärme zu schildern. Vuongs Sprache ist extrem sinnlich. Das Licht auf einem verlassenen Ort und der Geschmack eines einfachen Essens werden zu Momenten der Gnade. Trotz aller Härte bleibt eine leise Hoffnung spürbar, nicht als große Wendung oder Erlösung, sondern als zarte Spur im Alltag. Ein weiterer zentraler Aspekt ist immer die menschliche Offenheit, wo Menschen ihre Ängste aussprechen können und dadurch ihre Würde bewahren. In einer Szene gesteht etwa eine Figur in einer Kühlkammer ihre Angst vor Krebs. Ein Moment verletzlicher Ehrlichkeit mitten im Arbeitsalltag eines Fastfood-Restaurants. Solche Szenen sind für Vuong mehr als Episoden. Sie sind subversiv und poetisch zugleich. Sie zeigen uns, auch in einer scheinbar aussichtslosen Situation kann Menschlichkeit durchscheinen, wenn wir nur Mut haben, ehrlich zu sein. Der Kaiser der Freude ist für mich kein klassischer Bildungsroman mit klaren Wendepunkten oder Happy Ends. Vielmehr zeichnet er ein Bild von Erwachsenwerden in einer Welt voller Wunden und dennoch voller kleiner Wunder. Der Begriff des Wunders ist genauso wichtig im Roman wie der der Gnade. Wong schafft es meisterhaft, Schmerz und Schönheit miteinander zu verweben, eine Balance aus Melancholie und Hoffnung. Seine Figuren scheitern manchmal oder regelmäßig an ihrer Umwelt, doch sie finden Wege, Liebe und Gnade im Alltag zu entdecken. Was diesen Roman so berührt, ist seine Fähigkeit, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Die leisen Kämpfen im Inneren der Menschen, ebenso wie die kleinen Momente des Mitgefühls zwischen ihnen. Ocean Vuong zeigt uns eine Welt voller Brüche und Verletzungen, aber auch voller Zärtlichkeit und Wärme. Es ist ein Buch über das Überleben im Kleinen. Im Blick eines jungen Mannes auf einen toten Freund und in der stillen Umarmung einer alten Frau, also von Grazina. Vuong ist nicht nur deshalb eine bedeutende Stimme in der amerikanischen Literaturszene, weil er den Blick auf Menschen am Rande der Gesellschaft lenkt. Vielmehr stellt sich seine Literatur auch Fragen nach einem neuen Erzählen. Wie können Geschichten so erzählt werden, dass sie ihrer Härte gerecht werden, ohne dabei ihre Schönheit zu verlieren? Gerade diese Balance macht seine Werke so kraftvoll. Sie zeigt uns nicht nur das Leid, sondern auch zarte Momente des Trostes. Der Kaiser der Freude ist mehr als ein Roman über Leid und Flucht. Es ist ein leidenschaftliches Plädoyer für Menschlichkeit in ihrer verletzlichsten Form. Seine Figuren leben vom Versuch, trotz aller Wunden Liebe zu finden, durch einfache Gesten und geteilte Ängste, was ihn zu einer bedeutenden Stimme in der gegenwärtigen Literatur macht. Das Buch fordert uns heraus, hinzusehen, hinter Fassaden des Schmerzes hindurch auf das Licht zu achten, manchmal nur ein schwacher Schimmer, aber genau darin liegt seine Kraft. Vuongs Werk öffnet einen Raum für Empathie und Verständnis, für jene Geschichte am Rand unserer Gesellschaft, ebenso wie für unsere eigene Verletzlichkeit. Es ist ein literarisches Geschenk an alle Leserinnen und Leser, die bereit sind zuzuhören. Denn manchmal braucht es nur einen kleinen Funken Mut, um das Leben neu zu sehen. Dieses Buch ermutigt dazu, eigene Verletzlichkeit anzunehmen und darin wahre Stärke zu erkennen. Für alle auf der Suche nach einer tiefgreifenden Erfahrung ist der Kaiser der Freude meine klare Empfehlung.
Wunderschön, Markus. Ich habe dich selten so schwärmerisch und positiv erlebt hier im Format. Tolle Buchempfehlung. Ich kenne es noch nicht. Ich werde es mir besorgen und lesen. Ich freue mich. Sehr gut. Wir müssen zu weniger erfolgreichen Printprodukten aber als nächstes kommen. Ich habe eine Studie zur Mediennutzung mitgebracht und das muss ich mit dir diskutieren.
Der Spiegel unserer Gesellschaft und ihrer Werte. Medien.
Ein Artikel aus der FAZ vom 18.06. Studie zur Mediennutzung. Die Headline lautet: Ohne Heimatzeitung wird es finster in Deutschland, von Helmut Hartung. Ich möchte zunächst mal diesen Artikel zusammenfassen. Es geht um eine von der TU Dresden in Kooperation mit der Thüringer Landesmedienanstalt beauftragten Studie. Es geht um Angebot, Vielfalt und Perspektiven von lokalen und regionalen Informationsquellen in Thüringen. Und damit natürlich stellvertretend für sehr, sehr viele andere Lokalzeitungen in ganz Deutschland. Die Erkenntnisse kurz zusammengefasst und wenig überraschend: Die lokale Vielfalt sinkt. Es gibt immer weniger Medienangebote. Klassische Lokalzeitungen dominieren immer noch. Die sind eigentlich die Hauptquelle für regionale Informationen, sowohl Menge als auch Qualität der Inhalte, wenn es um die Region geht. Social Media reicht einfach nicht. Also als Alternativangebot, wenn man sagt, ich lese mir das einfach online durch. Aber es gibt zu wenige verlagsunabhängige Portale, Blogs und Social Media Kanäle. Das ist einfach keine gleichwertige Alternative. Und dieser Rückzug des Lokaljournalismus ist auch gefährlich. Das ist interessant, was die Studie rausfindet, weil das gibt einen Zusammenhang zwischen Wahlbeteiligung und gesellschaftlicher Identifikation in Gemeinden, die eben auch durch Lokaljournalismus hergestellt wird. Junge Menschen weichen einfach aus. Sie suchen sich dann eben News in Social Media und privaten Portalen, trotz dieser schwachen journalistischen Qualität. Und deswegen wird zum Schluss eine Forderung formuliert. Es gibt ein Plädoyer für eine stärkere Förderung, lokaljournalistische Angebote, mehr Medienbildung und eben regelmäßige Evaluation der Medienlandschaft. Das Ganze wird auch als Weckruf bezeichnet. Für mich war aber vielmehr die Frage, wie ordnen wir das jetzt irgendwie kritisch ein? Also wo ist die Informationskrise und die Medienkompetenz in all dieser Diskussion? Das ist natürlich ein Symptom, diese Studie stellt das Symptom von strukturellen Defiziten im deutschen Mediensystem dar. Es gibt eine Erosion von lokaler Berichterstattung. Und das heißt ja nicht nur Informationsverlust, sondern eigentlich das geschwächte Fundament von einem demokratischen öffentlichen Diskurs. Es geht um Teilhabe und Kontrolle und Dialog und zwar im direkten Umfeld. Was ist bei mir los in der Nachbarschaft, im Ort und so weiter. Und diese Vorstellung, dass TikTok, Instagram, wie auch immer so eine Heimatzeitung laut Artikel ersetzen könnte, ist eine gefährliche Illusion. Es gibt fragmentierte Kanäle. Ich meine, mit Streamland, deinem Buch, kann das jeder nochmal im Detail nachlesen, wie Filterblasen und ähnliches demokratiefeindlich und gefährlich sein können. Auf jeden Fall gibt es natürlich keine journalistischen Standards, keine redaktionelle Kontrolle. Und gleichzeitig, und das finde ich daran so interessant, ich habe mich nämlich erinnert, dass es mal auch einen Beitrag dazu im ZDF-Magazin Royal gab. Und da haben sie auch über das Lokalzeitungssterben, das Kumulieren unter großen Verlagen, das Verschwinden von kleinen Lokalzeitungen gesprochen. Und vor allen Dingen gibt es natürlich diese Lokalzeitung als Anzeigeplattform und wird für politische Einflussnahme genutzt. Also Anzeigenblätter und lokale Gratiszeitungen werden laut, da habe ich andere Quellen genutzt, Zeit und NDR, zunehmend politisch instrumentalisiert und zwar durch gezielte einseitige Berichterstattung, vor allen Dingen in Anführungsstrichen rechten Regionen durch die Rechten. Ich muss apropos rechtem Diskurs, ich muss hier mal kurz privat was einfügen und zwar Kritik am Autor und an der FAZ. Diese Headline, das Wort Heimatzeitung, das klingt so ein bisschen nach warmem Ofen und Apfelstrudel, das stinkt für mich aber verdächtig nach Nationalromantik auf bedrucktem Papier. Als hätte irgendwie der Lokaljournalismus jetzt plötzlich so eine Tracht an beim Frühstück. Also du kannst nicht ernsthaft demokratische Medien fördern. Wenn du das machen willst, dann musst du solche Begriffe bitte zuallererst mal in Rente schicken. Das ist kein Folkloremuseum, sondern Journalismus braucht Haltung und nicht so eine Heimattüdelei. Ich habe mich so gestört an diesem Begriff Heimatzeitung. Entschuldigung, das musste noch kurz ergänzt werden. Aber ich will den Artikel nicht verlassen. Ich will mit dir, Markus, besprechen. Ich habe nämlich überlegt, was kannst du denn jetzt machen? Also ernsthaft, so, ich verstehe dieses Problem, das Geld fehlt, vielleicht fehlt auch die Leserschaft. Was könnte man denn tun, um das zu fördern oder zumindest diese Lücke, die entsteht, zu füllen? Was könntest du machen? Du könntest öffentlich geförderte Modelle machen, du könntest Stiftungen, gemeinnützige Träger machen, die das zumindest strukturell absichern. Du kannst das machen, einige Publizistenhäuser schon, es gibt so eine Art digitale Genossenschaft, wo Leserinnen einfach Miteigentümer sind. Das kannst du machen, das Interesse ist ja da. Du musst ganz grundlegend, glaube ich, Medienbildung an Schulen und zwar sehr, sehr früh einführen und nicht nur zu digitalem, eben auch zu klassischen Medienangeboten. Und vielleicht gibt es auch hybride Redaktionsmodelle in Zukunft, wo du klassische Recherche mit eben auch in Anführungsstrichen moderneren Social Media Formaten vielleicht verbinden kannst. Mal so top of the head, so ein bisschen, weil ich finde, dem Diskurs fehlt immer das konstruktive Element irgendwie hinten raus, weil das natürlich beklagt wird und Social Media zu schlecht ist, aber man dann in so einem Vakuum sitzt. Markus, als Medienprofi, was sagst du denn zu dem Thema?
Ja, erstmal muss man sagen, dass der Begriff der Heimat bei uns journalistisch gesehen im Podcast Fugengold keine Themenkarriere machen kann, weil wir ein dezidiert antideutscher Podcast sind. Das ist schon mal das Erste. Und dann auf dein Thema zu kommen. Also ich persönlich, persönliche Note einzusteigen, war niemals Leser von so Lokalzeitungen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht gut sind, nicht sinnvoll sind, dass es nicht sinnvoll ist, darüber nachzudenken, wie kann man also ihre Lebenszeit verlängern. Es ist sozusagen die Aufgabe des Lokaljournalismus, über das Lokale zu berichten, über das, was in Gemeinden stattfindet, in Dörfern stattfindet und so weiter. Also eine Informationsleistung, journalistische Informationsleistung. Einerseits über das, was im Lokalen und nicht nur im Globalen oder nicht nur deutschlandweit passiert. Also die Brennweite eng zu legen oder den Fokus eng zu legen und zu schauen, was passiert hier. Das ist ja völlig legitim und wichtig. Also meine Mutter war immer Leserin auch, nicht also als euphorische Leserin, aber einfach so, hey, was ist bei mir uns los? Was ist in der Gemeinde los? Was ist hier in der Stadt los? Und so weiter. Und also als Informationsthema. Natürlich findet da Werbung statt für irgendwelche Veranstalter und so weiter oder für auch Gewerbetreibende. Ja, gut, Anzeigen finanziert, alles in Ordnung. Für mich ist es einfach problematisch. Die Zukunft des Lokaljournalismus sollte diskutiert werden vor dem Hintergrund, dass sie eben keine Heimatzeitungen werden. Weil dann ist sozusagen genau das, was du sagst, ist der Nationalismus im Kleinen, im Lokalen, in der Gemeinde, am Ort. Und das Letzte, was Deutschland braucht, ist eine Verstärkung des Nationalismus, des Lokalpatriotismus. Man spricht ja auch von Lokalpatriotismus. Und wenn das sozusagen das Ergebnis ist, lehne ich das ab. Böhmermann, Magazin Royal haben ja sehr deutlich gezeigt, wie gerade die AfD und andere rechte Akteure den Lokaljournalismus nutzen, um ihre politische Ideologie, die eben auf Nationalismus, Patriotismus, Ausgrenzung und so weiter setzt, journalistisch zu verbreiten. Da muss die Grenze sein. Das heißt, der Lokaljournalismus braucht erstmal ein Update, wo er heute steht, was er sein will, und dann auch die Frage nach Förderung. Du kannst nur etwas fördern, was demokratiestützend ist, demokratiefördernd ist und nicht eben sozusagen ausgrenzend ist und so. Natürlich würde, wenn wir das politisch diskutieren würden, mit unserer Regierung natürlich sagen, ja klar, also ne, Heimat ist doch total wichtig und auch dieses Bekenntnis zur Nation, also dass Deutschland super ist und so. Na gut, da würden wir beide jetzt aussteigen, aber fair enough, also für mich wäre sozusagen das Überleben des Lokaljournalismus hängt davon ab, ob der Lokaljournalismus in der Lage ist, einfach lokale Informationen unter journalistischen Standards weiter zu verbreiten und eben sich nicht benutzen lässt als eine Plattform etwa für nationalistisches, patriotistisches Gedankengut oder allein schon auf dieser Ebene von Dorf A ist besser als Dorf B und wir machen mal oder na klar finden also Sachen wie Schützenverein statt und solche Themen, aber es sollte eben diesen journalistischen Anspruch erfüllen. Und dann muss man überlegen, wenn es das tut und auch wenn man einmal genau prüft, wo steht denn der Lokaljournalismus, wie sehr ist er denn wirklich gemeinschaftsstiftend, dann kann man auch drüber nachdenken, ihn staatlich zu fördern. Aber man kann auch denken, na Kinder, der Tod ist gar nicht so schlimm.
Mit diesen fantastischen letzten Worten, liebe Fugis, entlassen wir euch in ein fantastisches Wochenende. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Also nächste Woche Samstag selbstverständlich wieder für euch da mit spannend für Tor-Themen, in denen wir das Gold suchen.
Macht's gut, ihr Lieben.
Bleibt golden.
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.